Wir gehen rein in ein neues Jahr Buddy Talk 2025 und zum Jahresstart schauen wir mal wieder über den Triathlon- und Ausdauersport-Tellerrand hinaus. Manuel Eitel ist zu Gast. Manu ist einer der besten deutschen Zehnkämpfer und wir haben ihn mal in die Mangel genommen, um so viel wie es nur irgendwie geht über den Zehnkampf zu erfahren. Es ging gar nicht so viel um Manu selbst, sondern es war wirklich eine Fragestunde zum Thema Zehnkampf, weil Mika und ich so interessiert waren und so viel wissen wollten, was Trainingssteuerung betrifft, Wettkampfplanung, wie da der Hase einfach läuft. Und ich glaube, nach der Stunde 15 weiß man auf jeden Fall deutlich mehr über Zehnkampf als davor. Ich fand es wirklich sau spannend, sau interessant, wie verschieden diese Welten dann doch einfach sind. Und wir hatten wirklich große Freude mit Manu. Und präsentiert wird diese Folge von Koro. Und Koro ruft zum Veganuary auf. Im Januar zum Jahresstart dreht sich alles um vegane Produkte. Und wie wär's denn damit, dass du einfach mal hier und da, es muss nicht der ganze Monat sein und es muss ja auch nicht unbedingt eine ganze Woche sein, wenn du nicht möchtest, sondern vielleicht hier und da mal einen Tag oder nur ein Abendessen oder nur ein Frühstück einfach so ein bisschen mal vegane Sachen ausprobierst. Weil die vegane Vielfalt bei Koro ist, muss ich wirklich sagen, riesig. Ich bin hier gerade auf der Koro-Website und es ist wirklich sehr, sehr groß und sehr viel. Von veganem Frühstück, veganes Kochen, salzige und süße Snacks und Snacks to go gibt es da wirklich alles. Und ich habe in letzter Zeit relativ oft Reiswaffeln mit diversen Aufstrichen und Dips gegessen, so als Snacks zwischendurch. Zum Beispiel das allergeilste Pistazienmus der Welt von Koro auf eine Reiswaffel drauf. Ich kann euch sagen, das macht echt viel Bock. Und ansonsten gibt es diverse geile Aufstriche, richtig leckeres, getrocknetes Obst, alle Nüsse dieser Welt und. Also die vegane Vielfalt bei Koro ist groß und ich würde sagen, wir probieren alle mal ein paar neue vegane Sachen aus. Das macht man ja sonst nicht, aber ich würde sagen, im Januar ist jetzt mal Zeit dafür, ein bisschen hier und da vegan zu kochen, vegan zu frühstücken und es einfach mal auszuprobieren. Es geht gar nicht darum, vegan zu werden, sondern einfach mal die Welt zu entdecken. Zum Veganuary von Koro geht's auf korodrogerie.de. Im Warenkorb gibt's noch den Code BuddyTalk für 5% und dann viel Spaß beim Ausprobieren. Und wie gesagt, 500 Gramm Pistazienmus, das muss in euren Warenkorb, weil das macht euch aber nur glücklich. Ich kann es nur empfehlen. Wie immer gibt's alles in den Shownotes und jetzt viel Spaß in einer Lehrstunde zum Zehnkampf mit Manuel Eitel. Manu, bevor wir so richtig reingehen und eigentlich so wirklich anfangen, glaube ich, wäre es ganz hilfreich, wenn du mal ganz kurz in ein, zwei Minuten einen kurzen Wrap-up machst, wer du bist. Und ich so ganz kurz vorstellst, dass die Leute ja nicht wissen, um wen es in dem Gespräch gleich eigentlich geht. Aber das so als kleiner Vorbote.
Mache ich. Ich heiße Manuel Eitel, ich bin 27 Jahre alt, werde bald 28. Ich wohne in Ulm, bin aber gebürtig aus der Stuttgarter Ecke, aus einem kleinen Dorf vom Land und mache jetzt schon circa 20 Jahre Leichtathletik. Und jetzt relativ professionell in Anführungszeichen, also hat angefangen vor so 10, 12 Jahren der Zehnkampf. Davor war es ein bisschen Spiel und Spaß, Leichtathletik und genau, bin zum Gymnasium gegangen in Plochingen und danach dann nach Ulm gezogen nach meinem Abi und trainiere da jetzt seit fast 10 Jahren bei dem bis dato Bundestrainer Christopher Hallmann. Ich habe letztes Jahr meinen ersten Halbmarathon gemacht. genau, das ist so die einzige Langdistanz für mich, mit der ich hier so, die ich hier vorzuweisen habe. Ansonsten mache ich ganz gern Musik. Ich spiele nebenher so ein bisschen Klavier hobbymäßig, fotografiere hobbymäßig und ja, das war's auch schon. Ich bin bei der Bundespolizei beruflich, also ich mache meinen Zehnkampf bei der Bundespolizei als Bundespolizist, habe da die duale Förderung gemacht. Ja.
Hast du irgendwelche Überschneidungspunkte mit Triathlon? Weißt du irgendwas darüber?
Also ich weiß so die Basics, also zu sagen, dass ich mich in der, ich kenne mich in der Szene gar nicht aus. Ich habe sonst so ein bisschen, ich war schon ein, zweimal im APC, bei Red Bull, da war zeitgleich auch Sebastian Kienle, habe ich so ein bisschen mit dem gequatscht, so ein paar Insights habe ich ab und an mal bekommen, aber sonst, ja, nicht so viele, also ein bisschen Rennradfahren tue ich, also so, ich spiele schon mal mit dem Gedanken, mal einen Triathlon zu machen, aber ich kann gar nicht schwimmen von dem her.
Aber hau aber jetzt mal direkt zum Einstieg raus deine Halbmarathonzeit, weil das wollen alle Zuhörenden safe wissen.
Die verrate ich am Ende, das ist ein Teaser.
Ja, okay.
Okay, wir kommen zu deinen Langdistanzambitionen, kommen wir am Ende, machen ja, wir so. Wow. Damit schließen wir es ab.
Machen wir es so.
Dann sprechen wir doch erstmal über deinen Sport, über das Thema, wo du dich auskennst. Welche Charaktereigenschaft braucht man, um ein guter Zehnkämpfer zu sein?
Man braucht sehr viel Disziplin. Man braucht viel Durchhaltevermögen, also man muss an die Grenzen gehen können, die braucht man auf jeden Fall. Man braucht auch Geduld, das lerne ich gerade noch ein bisschen, aber es gehört auf jeden Fall auch dazu. Ja, das sind eigentlich so die Grundlagen, also viel Zeit, die man investiert. Wir machen ja nicht so viele Wettkämpfe im Jahr, das heißt, man sieht nicht so oft den Ertrag im Jahr, aber dafür hart arbeiten zu können, das muss man auf jeden Fall mitbringen.
Und so, was ist der typische Zehnkämpfer so für einen Typ? Ich vergleiche es jetzt mal so mit dem Triathlon. Viele Triathleten sind schon eher so sehr laute Alpha-Tiere, die sehr, sehr stark von sich überzeugt sind und immer draufhauen und so dieses krasse Outgoing-Ding irgendwie haben und sehr, so ich sag mal, in vielen Themen sehr laut sind. Nicht nur medial, sondern auch so einfach sehr intensive Typen so. So, was ist der klassische Zehnkämpfer so für ein Typ?
Ich weiß nicht, ob man es pauschalisieren kann, aber es ist schon auch so. Ich glaube, in der Spitze ist es in den Sportarten, die man auch im Kopf entscheiden kann, ist es schon auch wichtig, von sich überzeugt zu sein und da irgendwie auch für einzustehen. Und ich glaube, dass es öfter dann die Typen am Ende sind, die auch laut sind. Gibt es natürlich auch Ausnahmen, aber ich glaube schon, dass gerade in der Leichtathletik und im Zehnkampf dann auch nochmal mehr viele sind, die von sich selbst überzeugt sind und die so outgoing sind. Das ist auch immer ganz cool. Man verbringt ja 2 Tage im Zehnkampf miteinander. Also sind sich schon sehr, sehr viele ähnlich, sind immer coole Typen, mit denen man auch gern die Zeit verbringt. Ja. Aber man kann es nicht pauschal sagen, ja.
Aber gibt es im Zehnkampf so eine, bei uns Triathleten heißt das Age-Group-Szene, also jetzt so beim Triathlon hast du wahrscheinlich auch schon mitbekommen, so ein Triathlon, da starten ja bei einer Ironman-Veranstaltung so ungefähr 50 Athletinnen und Athleten als Profi oder 50 bis 100 heutzutage und dann hast du aber 2.000 bis 3.000 oder so Age-Grouperinnen und Age-Grouper. Gibt es sowas bei euch auch? Also gibt es Hobby-Zehnkämpfer oder wie ist der Anteil, sage ich mal, zwischen Hobby-Zehnkämpfern und professionellen Zehnkämpfern? Weil, also, ich stelle mir das echt schwierig vor, das noch neben dem Job zu machen. Stelle ich mir beim Triathlon schon schwierig vor. Aber so als Zehnkämpfer habe ich da irgendwie gar keine Vorstellung von.
Ja, es ist interessant, weil es gibt natürlich ein paar Leute, die dann so, sagen wir mal, wenn sie schon ein bisschen älter sind, dazukommen. Es gibt immer eigentlich in mehreren Standpunkten gibt es die Möglichkeit, so einen Jedermanns-Zehnkampf zu machen. Auch für Frauen heißt der Jedermanns-Zehnkampf. Also da kann man quasi, für die Frauen ist ja eigentlich der Siebenkampf, können die dann auch mal so einen Zehnkampf probieren. Und das ist dann wirklich, da gibt es so Trainingsgruppen, die dann wirklich da anfangen zu trainieren, wo die jeweilige Person steht. Und das wird schon angeboten, aber das ist meistens nicht in den Rahmen von den offiziellen Wettkämpfen. Ansonsten ist es schon wirklich so, weil es eben nicht so breitensportkompatibel ist, so hobbysportmäßig. Ich meine, Stabhochsprung sollte man schon regelmäßig machen. Das kann man eigentlich nicht 4 Monate nicht machen und dann mal einen Wettkampf machen. Deswegen ist es schon so, dass die meisten, wenn sie irgendwie sich für Arbeiten, für einen anderen Karriereweg entscheiden, dann aufhören. Aber ansonsten gibt es trotzdem schon einige Mehrkämpfer. Das ist ja schon auch so, dass man den Zehnkampf lieben muss. Und da gibt es auch genug Leute, die das tun und die dann auch mit Herz und Seele, mit, sagen wir mal, deutlich weniger Punkten dann bei Regionalmeisterschaften, Kreismeisterschaften irgendwie so dann am Start sind. Und da kann es schon auch sein, dass mal irgendwie jemand, der sonst einen Zehnkampf machen möchte oder ich irgendwie da auch mal an den Start geht. Also das überschneidet sich dann schon auch öfter mal.
Der Zehnkampf ist ja so unglaublich technisch basiert, weil so viele verschiedene Sportarten sind, die in sich selbst ja irgendwie hochkomplex ist. So ein Kugelstoßen ist ja viel komplizierter und komplexer, als man es eigentlich irgendwie denkt. In welchem Alter ist der Zug allerspätestens weg, um das irgendwann mal professionell zu machen, wenn man es technisch gar nicht mehr mit aufholt? Weil ich meine, so kraftmäßig, rein physisch, körperlich gibt es ja Leute, die, wenn ich jetzt mal so Hyrox-Leute irgendwie angucke, die sind ja auch sehr komplett, was so die reine Physis betrifft. Aber so dieses ganze Technische, das ist ja nie wieder, also das kann man ja nie aufholen.
Ja.
In welchem Alter würdest du sagen, ist der Zug allerspätestens weg?
Es gibt ein paar Ausnahmen, aber ich würde sagen, halt die größte Grundlage ist, weil sehr, sehr viel eben sprintbasiert ist, halt eine Koordination und eine Sprinttechnik. Und die muss da sein. Wenn die nicht da ist, dann wird es grundlegend schwierig. Dann kann man natürlich Diskus werfen, Kugel stoßen, auch einen ordentlichen Speer werfen. Das kann man noch irgendwie so ein bisschen lernen, in Anführungszeichen. Aber du wirst, wenn du die Koordination nicht mitbringst, wirst du nicht weit springen, du wirst nicht hochspringen, auch 400 Meter sprinten. Es ist so viel, was die Schnelligkeit und die Sprinttechnik einfach zugrunde hat. Und deswegen glaube ich so, wenn man mit 16, 17 wirklich in den Sport kommt und eigentlich keine anderen Sportarten gemacht hat, die da halt eben was schulen, dann hat man hat man keine Chance. Wenn man jetzt, sagen wir mal, von mit 6 bis 12 geturnt hat und dann vielleicht noch irgendwie ein paar Jahre einen anderen Sport gemacht hat, wo viel gesprintet wird und da auch ein bisschen Wert drauf gelegt wird, dann kann ich es mir schon vorstellen, dass man irgendwie mit 16, 17, 18 da noch gut einsteigen kann und die Technik dann auch noch grundlegend lernen kann. Aber es ist halt so, die Koordination jemand mit 18 beizubringen, ist halt eigentlich unmöglich.
Gibt es denn so im Jugend- oder auch Kinderbereich, wird da direkt dann Zehnkampf gemacht oder gibt es da quasi auch so ein Step-by-Step irgendwie erst Mehrkampf, dann, ich weiß nicht, Fünfkampf, Siebenkampf, keine Ahnung, weil bei uns gibt es halt so kürzere Distanzen und du arbeitest dich quasi halt so hoch. Aber wie ist das quasi bei euch so vom Kindes- bis Profialter, sag ich mal?
So ist es bei uns auch. Also wir fangen ganz, ganz spielerisch an. Also ich habe wirklich auch ganz, ganz früh angefangen mit 5, 6 Jahren. Und das ist halt dann wirklich Kinderleichtathletik. Und wenn man da einen Wettkampf macht, was da auch schon viele gibt, da gibt es dann einen Dreikampf. Also das ist dann immer 50 Meter Sprinten, wie man es so irgendwie vielleicht sogar noch ganz früh aus der Schule kennt. Dann gibt es Ballweitwurf und dann gibt es Weitsprung. Das sind so die Sachen, mit denen es losgeht. Dann wechselt sich irgendwann, der Ballwurf wird irgendwann zum Kugelstoßen. Und irgendwann kommt dann der Hochsprung dazu, dann ist es ein Vierkampf. Und da ist es schon so, dass der eine oder andere so merkt, okay, da ist es, oder die Kugel ist einfach überhaupt nicht mein Talent. Und dann gehen schon manche mehr so in Richtung Weitsprung und Sprint. Und dann kommt irgendwann später immer so ein Block, also ein Blockmehrkampf gab es bei uns immer. Der eine ist so ein bisschen mehr wurflastig, der andere mehr lauflastig und der andere war, glaube ich, lass mich nicht lügen, ich glaube, ein Achtkampf war das damals. Und da kann man sich dann so ein bisschen das aussuchen, was einem liegt. Und das kann man auch bis zum Level Deutschen Meisterschaften machen. Und deswegen ist es eigentlich noch recht lang möglich, den Mehrkampf zu machen. Und genau, auch schon mit Stabhochsprung und allem. Und irgendwann wird es international 9-Kampf. Da fehlt, glaube ich, ja, da ändern sich ein paar Sachen. Man läuft dann mal 1000 und dann später 1500. Dann ist der Stab nicht dabei. Und dann wird es irgendwann zum Zehnkampf. Und die meisten spezialisieren sich dann aber mit irgendwie 14, 15, 16. Genau.
Warst du da in diesem Kindesalter schon sehr früh von deinem eigenen Kopf Richtung Leistungssport gepolt? Oder warst du einfach so ein Talent, dass man dich dahin gepolt hat? Wie bist du in die Leistungssportschiene gerutscht? Es gibt ja immer so entweder den Impuls von außen, weil Leute sehen, okay, da ist so viel Talent da, der muss dahin, oder den eigenen Impuls, obwohl vielleicht gar nicht so viel Talent da ist, aber man will da unbedingt hin.
Bei mir war es schon immer so, dass ich in allem, was ich gemacht habe, so der Beste sein wollte. das war, glaube ich, schon von Anfang an ich fast überall dabei. Ich war auch mal ein Jahr auf einem Musikinternat, weil ich da unbedingt Musiker werden wollte. Es hat dann nicht geklappt zum Beispiel. Also ich war, alles was ich gemacht habe, konnte ich, also mir fällt es auch immer noch schwer, Sachen einfach hobbymäßig zu machen und da nicht versuchen, richtig gut zu werden. Und deswegen war das bei mir relativ schnell klar, dass ich sehr, sehr gut werden möchte. Und früher wurde dann mal vorgestellt das Konzept Jugendolympische Spiele. Und das habe ich irgendwie als 5-, 6-, 7-Jähriger gehört und so, oh, nice, da bin ich 14, da will ich hin. Da gab es dann keinen Mehrkampf, als ich dann 14, 15 war, deswegen war ich da nicht, aber schon recht früh war das Thema Olympische Spiele und so bei mir so im Kopf mit drin, ja.
Und wie ist so dieses Thema Kaderstruktur und Schule zu kombinieren im Zehnkampf? Weil ich stelle es mir auch in der Jugend ja schon sehr, ja wirklich sehr trainingsumfangreich vor. Also ist ja nicht so irgendwie mit einer Stunde am Tag dann irgendwie getan. Wie ist das in der Jugend zu kombinieren?
Also es ist schon noch deutlich spielerischer, als man sich vielleicht vorstellt, in der Jugend und in der Kindheit. In der Jugend dann schon ein bisschen professionalisierter, aber in der Kindheit vor allem. Und es wird relativ früh, gibt es auch diese VR-Talentiade, die es ja in den meisten Sportarten gibt, wo dann so eine Talentsichtung stattfindet. Basierend auch auf der Schule, da ist so ein bisschen diese Schnittmenge mit der Schule, dass man da auch ein bisschen so von dem Lehrer da vorgeschlagen werden kann, aber auch mit den Vereinen. Und dann findet irgendwann da so ein Sichtungslehrgang statt. Und dann gab es bei mir auch relativ schnell in Stuttgart einmal die Woche so ein Kadertraining. Dann war man, glaube ich, dreimal im Jahr. Im Württembergischen Leichtathletikverband gab es dann so ein Wochenende so einen Kaderlehrgang. Das war dann von da an jedes Jahr. Also das ist dann relativ gut machbar gewesen. Und durch dieses einmal in der Woche Training mit einem Stützpunkttrainer war auch immer so ein bisschen der Austausch zwischen Heimtrainerinnen in meinem Fall und halt eben Landestrainer und Verband so ein bisschen gegeben. Also relativ schnell hat da die Struktur bei mir gegriffen. Ich bin, glaube ich, das erste Jahr oder die ersten zwei sogar nicht in den Bundeskader gekommen, weil ich schon immer so ein bisschen kleinerer Sportler war. Da hat man mich versucht, so ein bisschen in die Sprintrichtung zu drücken und nicht den Mehrkampfkader nehmen zu müssen. Aber ansonsten ging das bei mir relativ geradlinig von Landeskader dann in den Bundeskader über.
Wo wir jetzt so beim Thema Training gerade schon mal sind, gibt es bei euch so einen typischen Anteil, sage ich mal, von den einzelnen Sportarten oder Disziplinen, die ihr quasi pro Woche macht? Also ich sag mal, wenn du jetzt, weiß nicht, pro Woche 30 Stunden trainierst, wie viel Prozent davon gehen in Sprint, wie viel in irgendwie Weitsprung oder so? Und vor allem dann, wie groß ist der Anteil an nicht ganz sportartspezifischer, spezifischem Training, also jetzt so Krafttraining oder sowas? Also ja, stößt du wirklich jetzt jeden Tag, machst du jeden Tag Kugelstoßen, machst du jeden Tag Weitsprung oder ist es halt eher so viel athletisch quasi und die einzelnen Sachen machst du dann gar nicht so häufig? Wie kann man sich das vorstellen?
Es ist ein bisschen unterschiedlich, je Athlet, aber grundlegend ist es so, dass es, also es ist ein bisschen ein größeres Thema, weil das eine ist das Saisonale, zum Beispiel jetzt gerade bin ich im Aufbau. Da trainieren wir viel mehr Fitness, Kraft, allgemeiner irgendwie Technik, Anbahnungen, versuchen viele Würfe zu machen, eher jetzt nicht so hundertprozentig Technikfeinheiten. Das ist jetzt gerade so ein bisschen die Phase, wo einfach
Masse gemacht wird. Darf ich ganz kurz reingrätschen? Ich fände es total interessant, wenn wir das Thema vielleicht wirklich an, weil ihr habt das sicherlich auch irgendwie so eine Periodisierung, dass wir es quasi von Ende Off-Season bis hin zum ersten Wettkampf so ein bisschen durchstrukturiert haben, weil du sagst, ihr macht jetzt ungefähr das und das und über den Winter, dann wäre so eine ganze Struktur über so ein Halbjahr bis zum ersten Saisonhighlight oder ersten A-Wettkampf ja eigentlich ganz, ganz spannend, das einmal so durchzugehen, wie es jetzt in deinem Fall aussieht.
Okay, also in meinem Fall, also das ist halt schon das Lustige, bei mir ist jetzt schon wieder nicht der Normalfall und das ist auch eher ein bisschen selten bei uns, Zehnkampf ist immer sehr, sehr angepasst, aber wenn wir mal von der Ideal-Saisonplanung ausgehen, dann hat man den letzten Wettkampf der Saison im September gemacht und dann hat man meistens Saisonpause, circa 1 bis 3 Wochen, je nach Athlet und dann fängt man schon so im Ende September, Oktober mit der Vorbereitung an und mit der Grundlage. Und die geht dann eigentlich, also da, wo wirklich das Grundlagentraining passiert, dann geht man auch nochmal in ein Trainingslager im Dezember. Wir gehen meistens nach Südafrika 3 Wochen, um da nochmal auch ein bisschen in der Wärme intensiver trainieren zu können. Das kennt ihr ja auch. Und Dann im Januar, kommt drauf an, ob man es macht, findet dann die Hallensaison statt. Die geht dann meistens von Januar bis der Höhepunkt, also wir haben meistens eine Hallen-EM oder eine Hallen-WM, meistens im März. Bei uns ist es aber so, bei uns gibt es jetzt seit ein paar Jahren eine Weltrangliste, über die man sich qualifiziert für die Höhepunkte. Davor hatte die Hallensaison noch einen niedrigeren Stellenwert. Da machen wir ja beispielsweise nur einen 7-Kampf statt einen 10-Kampf. Aber mittlerweile ist es so, dass man schon ganz gut Weltranglistenpunkte über die Hallensaison sammeln kann. Das heißt, früher haben einige 10-Kämpfer, gerade um den Aufbau länger gestalten zu können, die Hallensaison weggelassen. Jetzt mittlerweile machen es deutlich mehr. Bei mir ist es jetzt dieses Jahr, weil ich eine OP hatte, werde ich die Hallensaison auslassen. Das heißt, ich werde noch einige Wochen Vorbereitung machen. Aber wenn man die Hallensaison macht, dann sagt man, im März ist man dann durch mit der Halle, Hallenhöhepunkt. Da macht man auch den Aufbau nicht so, dass man da wirklich so zu 100% alles rausholt. Das ist meistens so ein kurzer Zwischenpeak, wo man dann auch relativ schnell wieder im April in die Saisonvorbereitung geht. Geht man im danach, also meistens nochmal 3 Wochen ins Trainingslager im März, dann im April nochmal 2 Wochen ins Trainingslager und da wird man schon sehr, sehr viel technischer, sehr, sehr viel wettkampfnaher. Das Training nimmt an Umfang ab, es wird sehr kürzer, aber dafür intensiver und dann findet der erste 10-Kampf der Saison meistens Anfang Mai, Ende Mai statt. Da davor macht man ein paar so Testwettkämpfe, also wir machen ja nicht so oft ganze 10-Kämpfe, das heißt, wir gehen mal irgendwie, wir machen so einen 4-Kampf beispielsweise, wird da manchmal angeboten, da wirft man was, da sprintet man und am Ende läuft man vielleicht noch eine 300 Meter Max, was ja bei uns im 10-Kampf auch nicht mehr drin ist, aber einfach so ein bisschen, um sich vorzubereiten. Das heißt, im Mai ersten 10-Kampf, dann kommt drauf an, ob man sich damit schon qualifiziert hat für einen Höhepunkt, vielleicht im Juni, also frühestens 3 Wochen danach oder 4 Wochen danach, noch einen 10-Kampf. Und dann ist es meistens im August der Höhepunkt. Manche sind dann danach dann durch, nach einer WM oder EM. Und manche machen dann im September, ich glaube, relativ Ende September ist immer so das letzte Meeting, an dem man so teilnehmen kann in Frankreich. Und machen dann nochmal den letzten 10-Kampf. Das ist so eine Saison.
Und rein vom Training gesehen, du sagst, ihr macht jetzt irgendwie jetzt über den Winter, fangt mit einem Grundlagenblock irgendwie an. Fangt ihr dann auch an, jede Sportart technisch wieder von Null weg neu aufzurollen? Oder sieht es Jahr für Jahr quasi irgendwie gleich aus und man macht irgendwie, man fährt ja auch dann irgendwie Fahrrad oder so in der Grundlage und wie sieht so ein technischer Aufbau von einer Sportart jedes Jahr neu aus? Wie macht man sowas?
Okay, ja stimmt, genau das habe ich noch vergessen, wie so eine Woche aussieht von der Disziplin, von der Verteilung. Also es ist so, unsere Disziplinen geben ja Punkte am Ende des Tages und die werden zusammengezählt. Das heißt, jede Disziplin gibt auch unterschiedlich viele Punkte. Beispielsweise gibt ein Meter im Kugelstoßen ist richtig viel Arbeit, um sich einen Meter zu verbessern, gibt aber vergleichsweise wenig Punkte. Eine Höhe im Hochsprung gibt 30 Punkte. Das ist richtig viel. Das heißt, es gibt auch immer so ein bisschen so einen Kosten-Nutzen-Faktor. Wie viel besser will ich im Kugelstoßen werden? Wie viel Perspektive oder wie viel Luft nach oben ist überhaupt noch da? Lohnt sich das, da so viel Arbeit reinzustecken? Oder kann ich das eher woanders holen? Das heißt, da ist es schon so ein bisschen abhängig, wie weit man in der jeweiligen Disziplin ist und ob man noch eher Schwächen hat, die man ausbauen kann. So ist es relativ individuell und so ist auch ein bisschen dann der Schwerpunkt anders. Dann ist es auch so, dass man merkt, zum Beispiel im Hürdenlauf gibt viele Punkte. Wenn man Hürdenlauf trainiert, dann verbessern sich automatisch auch andere Disziplinen mit, weil es einfach so ein bisschen Transfer-Trainingswirksamkeit gibt. Das heißt, man kann dann sagen, okay, dieses Jahr machen wir auf jeden Fall einen großen Hürdenschwerpunkt. Klar trainiert man die anderen Sachen dann logischerweise auch, aber halt ein bisschen verstärkt dann Hürdenlaufen. Und so ist es, kann es je nach Jahr ein bisschen unterschiedlich sein, was man für Schwerpunkte setzt. Aber grundlegend ist so eine Woche oder wie man quasi in den Aufbau geht, relativ ähnlich, wenn der Trainer die meisten Trainer haben dann ein relativ ähnliches Konzept. Und genau, und ich trainiere auch nicht jede Disziplin jeden Tag, logischerweise, und auch nicht unbedingt jede Woche jede Disziplin. Beispielsweise Kugelstoßen gibt wenig Punkte, das trainiere ich vielleicht einmal die Woche. Und dann gibt es eben so die Sachen wie Weitsprung, Hochsprung, Hürden, die man einfach trainieren muss, wo man viele Sprünge auch braucht, die trainiert man dann öfter. Und meistens kombiniert man das bei uns mit einem Wurf zum Beispiel. Also wir im Zehnkampf am zweiten Tag laufen wir Hürde und danach werfen wir Diskus. Das heißt, wir trainieren öfter im Training auch eine Sprintdisziplin, also Hürde, und danach werfen wir was, zum Beispiel Diskus, so dass es so ein bisschen so Zehnkampfähnlichkeiten auch im Training gibt.
Du hast gerade mal kurz so, jeder Trainer hat so ein bisschen ein eigenes Konzept so angesprochen. Wie groß sind da die Unterschiede? Weil auch da wieder so ein bisschen der Vergleich zum Ausdauersport, da gibt es schon relativ große Unterschiede, würde ich sagen, auch gerade von Nation zu Nation quasi, wie da trainiert wird. Auch übers Jahr hinweg gibt es bei euch auch und wird es quasi auch so innerhalb der Szene quasi viel besprochen, so, ah ja, die, ich glaube, die machen das, oder mittlerweile weiß man es eigentlich überall so, aber ja, dass da quasi vielleicht auch innerhalb von Deutschland jeder Stützpunkt so ein bisschen halt anders arbeitet, oder gibt's da mittlerweile, seid ihr ja so weit, dass es geht nur so und anders nicht?
Nee, ich glaube, gerade weil bei uns, also ist natürlich, wir sind ganz viele unterschiedliche Athleten, also es gibt ja ganz, ganz verschiedene, also Niklas Kaul zum Beispiel hat komplett andere Talentschwerpunkte als ich und es sind komplett verschiedene Typen und so wird sich auf jeden Fall auch das Training unterscheiden. Manche sind verletzungsanfälliger, die gar nicht so viel schrubben können. So ist es halt total unterschiedlich und natürlich von der Philosophie gibt es auch Riesenunterschiede. Also schon, also durch Instagram und Social Media und so ist es ja jetzt auch öfter, also sieht man auch deutlich mehr Einblicke. Früher hat man halt einfach so ein bisschen so seinen Stiefel durchgezogen, aber jetzt ist es schon krass, also in den USA zum Beispiel ist sehr, sehr viel, gefühlt sehr, sehr viel mehr physischer, die legen deutlich mehr Wert auf Krafttraining, auf dieses, auf da, die Grundfitness ist bei denen ein Riesenthema, dann gibt es so diese Konzepte bei uns, diese 3-Wochen-Philosophie, ich kenne mich nicht ganz genau aus, weil wir das nicht machen, wo man am Ende so eine Realisierungswoche hat, dann hat man, genau, also macht ihr das zum Beispiel so?
Nee, also ich jetzt zumindest nicht, aber das Konzept kenne ich auf jeden Fall auch noch und ein paar wenden sie halt auch an.
Genau, und das gibt es bei also, uns auch.
Also im Triathlon gibt es ja, oder im Ausdauersport gibt es ja dann eben auch viele, die so einen 3-1er-Rhythmus irgendwie haben, so 3 Belastungswochen, eine Entlastungswoche und in dem Rhythmus auch quasi einen Mikrorhythmus haben mit 3 Belastungstagen, einen Entlastungstag und dann 2 Belastungstagen, einen Entlastungstag. Solche Rhythmen gibt es da irgendwie, die sind jetzt relativ klassisch, aber auch so, wie datenbasiert kann man bei euch trainieren? Ist das ein Thema? Weil so im Triathlon-Ausdauersport ist das ja das Thema Nummer 1 teilweise. Also es gibt ja irgendwie Athleten, die sind wirklich reine Laborratten und es gibt wirklich keine Einheit, die irgendwie ohne Laktat und ohne Moxie und ohne was weiß ich stattfindet. Wie viel Daten machen überhaupt Sinn bei euch?
Bei uns kann man natürlich auch ultra viel messen. Also es ist ganz unterschiedlich. Also es gibt natürlich einige, die, also ich führe auch Trainingstagebuch, also kann da schon nachvollziehen, wie letztes Jahr der Stand war. Und da ist es auch, wenn natürlich die Jahresplanung ähnlich ist, auch cool nachzuvollziehen. Man kann eigentlich einmal im Monat kann man Krafttests machen. Kann man schön zum ERT gehen, Kraft messen lassen, die ganzen Tests durchgehen und sieht man natürlich schön den Verlauf, kann man machen. Machen auch einige, ich mach's nicht. Wir trainieren ein bisschen mehr auf Gefühl. Hat sich bei mir relativ gut bewährt. So die Tempoläufe, solche Sachen, gerade Ausdauerbereich, die bleiben bei uns relativ ähnlich oder entwickeln sich und so kann man so ein bisschen gucken, wo man steht. Hat auch die Erfahrungswerte natürlich vom letzten Jahr, aber man könnte natürlich auch bei uns alles messen. Das Ding ist halt, am Ende des Tages ist Zehnkampf total technisch. Das heißt, man kann da wirklich dann messen, was man möchte. Also bei euch ist es ja in der Ausdauersportart, kann man ja dann am Ende des Tages sieht man ja die Form und dann kommt am Ende das dabei raus. Es sollte ja nicht so sehr anders dann sein, als was man davor gemessen hat. Also es ist sehr viel genauer eigentlich vorherzusehen, was bei rumkommt. Im Zehnkampf kann einfach alles passieren. Man kann die besten Läufe haben. Die 2 Tage können so unterschiedlich anstrengend sein. In manchen Zehnkämpfen schlafe ich da dazwischen in der Nacht 8 Stunden, in manchen schlafe ich 3 Stunden. Und es ist so unterschiedlich. Manchmal dauert ein Zehnkampftag 10 Stunden, manchmal dauert er 6, also da kann man halt messen, was man will. Am Ende des Tages bringt es für einen Zehnkampf nur bedingt was, also was am Ende des Tages unterm Strich steht.
Bevor wir mal Richtung Wettkampf kommen, ich frage mich schon ganz, ganz lange im Zehnkampf, weil das wird mich, glaube ich, wirklich fertig machen. Du hast 10 Disziplinen und du hast so viele Baustellen dadurch und du weißt immer, ja, da und da ist es vielleicht gerade nicht so gut, wie du es vielleicht irgendwie gern hättest. Also du bist ja nie mit allen 10 Disziplinen irgendwie zufrieden und hast immer so 100 verschiedene Tabs im Kopf dazu offen. Ist es mental manchmal extrem ermüdend, weil es einfach immer so viel zu verbessern und zu verändern und zu optimieren gibt? Ist ja nicht nur irgendwie jetzt im Triathlon, sind es 3 Disziplinen. Und bei vielen Athleten ist es so, gut, Schwimmen, da kann man Haken dran machen, das passt irgendwie. Oder Laufen, da kann man Haken dran machen. Da sind wir, das ist soweit solide. Aber bei diesen sind es ja 10.
Ja, es ist ein bisschen unterschiedlich. Mir macht es halt ultra Spaß zu trainieren. Das ist halt wirklich das Ding, was im Alltag das Ganze einfach macht. Wenn man, sagen wir mal, durch eine Verletzung oder irgendwas hinterher ist und man merkt, da habe ich eine Baustelle, da habe ich eine Baustelle, ist es natürlich mental ultra schwer. Also ich bin dieses Jahr vor der Europameisterschaft, bin ich vielleicht aus dem Startblock 3-mal oder so Hürde gelaufen und habe mir natürlich im Wettkampf gedacht, ey, du hast es so wenig trainiert, das ist, aber das ist halt so ein bisschen dann, es wird dann wirklich mental. Es macht aber alles ultra Spaß zu trainieren und unter einem Hut zu behalten. Da ist es wirklich so die Aufgabe des Trainers, das alles so zu planen, dass es am Ende des Tages die 2 Tage steht. Aber ja, man macht es schon eine Weile. Also ich habe gemerkt, wenn mit 20, 21, 22 denkt man so, die Sachen, die stehen und die Schwächen, die wird man die nächsten Jahre schon noch ausbügeln. Mittlerweile habe ich gelernt, die Sachen, die stehen, die stehen zwangsläufig überhaupt nicht in 2 Jahren. Also ich genau, und also ich dachte immer, der erste Tag, das ist easy. Da mache ich so und so viele Punkte. Mittlerweile mache ich am ersten Tag weniger als mit 2021 und Sachen ändern sich. Und das ist halt wirklich auch das Geheimnis vom Zehnkampf. So, es setzt sich ja immer komplett anders zusammen und man hat immer andere Stärken und Schwächen. Aber ich habe immer vor dem Wettkampf so das Gefühl, dass es noch nicht gereicht hat, dass ich noch nicht bereit bin. Selbst von meiner Bestleistung, von meinem besten Zehnkampf hatte ich das Gefühl.
Wie viel Angst hat man von so einem Wettkampf? Weil du hast ja noch mehr, Unklarheit als jetzt, wie du sagst, im Ausdauersport, da weiß man ungefähr, okay, die Form ist irgendwie da und das kann gut werden. Aber das weißt du ja bei dir eben, wie du sagst, noch weniger. Es ist so, ich habe immer extrem Angst vor Ungewissheit. Auch bei irgendwie jetzt bei beruflichen Sachen oder sowas. Ist das ein Thema bei dir?
Ist auf jeden Fall ein Thema bei mir. Und ja, die mentale Komponente im Zehnkampf ist halt ultra stark. Da arbeiten auch die meisten Leute mit irgendwelchen Sportpsychologen oder so zusammen, ich auch. Gab da unterschiedliche Themen schon, aber es ist schon auf jeden Fall so, dass man davor, also bei mir ist es immer ein Riesendruck, dass man halt irgendwas verkackt. Das ist halt, das schwingt schon immer mit. Und da gibt es Athleten, die da ultra stark sind im Abhaken. Und das fiel mir schon als Kind und als Jugendlicher schwer, dass wenn was nicht lief, muss man das im Zehnkampf abhaken. Weil danach ist die nächste Disziplin und die ist noch nicht gemacht und die ist noch unbelastet und das kann auch alles gut laufen. Und es ist halt ultra wichtig, abhaken zu können. Und das fällt mir immer ein bisschen schwer, ehrlicherweise. Und deswegen habe ich natürlich vor dem Zehnkampf immer so ein bisschen den Druck, es muss alles passen. Und ich habe eine Erwartungshaltung an mich. Und wenn man halt, sagen wir mal, in den Zehnkampf startet und hat 2 Meter Gegenwind bei 100 Meter und läuft direkt mal 3/10 schlechter, dann ist es halt total wichtig, die Nerven zu bewahren und ruhig zu bleiben. Und genau, deswegen vor dem Zehnkampf denkt man schon oft, was ist, wenn es schief geht. Das schwingt schon immer mit im Zehnkampf.
Und da ist es vielleicht auch ein bisschen sehr kontraproduktiv, wenn man so eine sehr intensive Person ist, ne? Wie du gesagt hast, wie die meisten Zehnkämpfer sind. Das beißt sich ja komplett mit dem Thema, dass man Sachen ja irgendwie abhaken muss und irgendwie ruhig konzentriert bei der Sache bleiben muss.
Voll, ja. Und bei manchen ist es dann wirklich, da sieht man richtig, wie die da gerade den kompletten Zehnkampf verlieren, indem sie sich komplett reinsteigern. Das merkt man aber auch schon früh bei der Jugend, also in der Jugend, da fallen schon so viele raus, wo man merkt, das wird nervlich nichts. Weil die, wenn sie Hochsprung nicht geschafft haben, gegen einen Hochsprungständer treten oder sonst irgendwas, da weiß man schon, die nächste Disziplin, die ist auf jeden Fall auch für uns. Ja, da gilt es halt ein bisschen auch zu lernen. Und der Zehnkampf, der über die Jahre, der verändert einen natürlich auch. Also das ist schon auch so, dass man da jeden Wettkampf was Neues lernt. Bei uns ist es halt auch, also bei mir, ich habe noch gar nicht mal so ultra viele Zehnkämpfe in Summe gemacht. Dadurch, dass wir nur zwei, drei, wenn man verletzt ist, mal nur einen, manchmal keinen im Jahr macht, wird es nie Routine. Und man hat nie so dieses, ah ja, ich weiß, wie es geht, nächstes Mal reagiere ich anders. Und man kann es auch sehr, sehr schwer sich vornehmen, anders zu reagieren. Das ist halt jedes Mal neu und man muss halt die Nerven bewahren.
Gibt es ganz bestimmte Sachen, die du im Wettkampf dann machst, wenn du mal relativ früh was verkackt hast, um irgendwie deinen Kopf beisammen zu halten?
Ja, ich habe ein paar Sachen gemacht, die ich mir angewöhnt habe. Es gibt ja so einen Mehrkampfrechner, wo man dann die Leistung reingeben kann und dann die Punkte sieht. Und man hat davor meistens irgendwie so im Kopf oder auch schon ausgerechnet, was man genau erreichen möchte, was für einen Wert in welcher Disziplin. Und ich habe das früher immer direkt eingegeben. Und wenn man 10 cm zu wenig weit gesprungen ist, sieht man genau in Punkten, okay, was hat das jetzt gerade kaputt gemacht. Und dadurch hat man sich natürlich deutlich mehr Druck gemacht für die nächsten Disziplinen. Und so habe ich jetzt gelernt, nicht mehr zu rechnen währenddessen. Einfach abzuhaken, weiterzumachen und dann am Tag 1 zu sehen, okay, wo stehe ich gerade, wie geht's weiter. So ein bisschen dieses Rechnen, dieses sich selbst noch mehr Druck aufladen, das schon mal wegzulassen, das hilft. Ansonsten so Techniken wie so ein bisschen so, ich versuche schon öfter mal so ein bisschen mit Atemübungen, mit ein bisschen einfach Ruhe, ein bisschen versuchen runterzukommen. Wir haben ja meistens auch eine Mittagspause. Das heißt, wenn man die letzte Disziplin vor der Mittagspause richtig verkackt hat und denkt, ey, ich brech ab, ich habe keinen Bock mehr, ich fahre nach Haus, dann hilft schon diese Mittagspause auch, so ein bisschen abzukühlen.
Wie sieht so eine Wettkampfwoche bei euch aus? Auch wieder im Vergleich zum Ausdauersport, da wird ja dann so klassisch hingetapert, nimmt so ein bisschen die Beine hoch, macht 1 bis 2 Tage davor eine Vorbelastung und dann ist man irgendwie erholt und erholt am Start. Wie sieht so ein Lead-Up in den Wettkampf von Montag bis, sagen wir mal, Samstag, Sonntag ist Wettkampf, wie sieht das die Woche aus?
Ja, also bei mir ist es so, wenn wir Samstag, Sonntag Wettkampf haben, trainiere ich noch bis Dienstag. Also Dienstag mache ich meistens nochmal so eine harte Sprintbelastung, also ein 300 Meter Max zum Beispiel oder zweimal 150 Max und dann mache ich Mittwoch frei, Donnerstag auch frei, Freitag mache ich einen Auftakt. Also nochmal so eine Stunde Shakeout-mäßig.
Gibt es sowas wie Carboloading bei euch?
Ja, gibt's auch. Also die 2 Tage davor wird dann richtig geladen.
Krass. Cool. Ist so Ernährung dann quasi, okay, vorher loadet ihr und dann am Tag selber. Wie viel arbeitet ihr da noch mit Nahrungsergänzungsmitteln? Also einmal natürlich halt auch Carbs und natürlich sicher auch ein Thema über Gels oder Pulver, denke ich mal. Aber wie sieht es zum Beispiel aus mit Koffein, sowas wie Bitter-Alanin, Bicarb, so Geschichten, was nutzt ihr da noch so alles?
Ich habe das Bicarb jetzt mal ein paar Mal ausprobiert. Fand ich sehr, 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 sehr nasty das erste Mal. Vor 400 natürlich ausprobiert. Da ist es, ich glaube, da Ernährung, da könnten wir auch von euch wahrscheinlich einiges lernen. Da ist jeder noch so ein bisschen irgendwie so unterwegs. Wird aber auch deutlich besser, wird deutlich professioneller. Die Wettkämpfe, die stellen teilweise da Essen zur Verfügung, das gibt's gar nicht, das ist so widerlich teilweise. Also auch teilweise richtig schlechte Sachen. Und ich bin gerade erst noch so ein bisschen am rausfinden, die letzten 2 Jahre so, was brauche ich? Also es wird auf jeden Fall viel mit Koffein gearbeitet. Das ist schon, und Gels natürlich, aber ich glaube so generell ist es bei uns noch ein relatives, also ein Thema, das so in den Kinderschuhen steckt. Und jeder guckt da so ein bisschen selber, wie er es macht.
Ja, also das stelle ich mir echt herausfordernd vor, halt so dieses immer on-off, halt, weil du musst ja zwischendurch, musst du ja auch mal runterfahren können. Du kannst es ja nicht 10 Stunden lang komplett immer quasi so on sein. Da so dieses Gleichgewicht zu finden und halt dann wiederum auch abends mal abschalten zu können und dann halt pennen zu können, boah, also das stelle ich mir echt anspruchsvoll vor.
Ja, Ja, Schlaf ist halt auch ein Riesenthema. Also es gibt manche, die wirklich gar nicht schlafen können. Ich arbeite mittlerweile auch mit Schlaftabletten, weil ich sonst wirklich auch kein Auge mehr zubekomme. Gerade auch mit dem ganzen Koffein vom ersten Tag. Wobei ich muss schon sagen, wenn der erste Tag richtig lang war, dass ich meistens gut schlafe in der Nacht dazwischen. Aber da gibt es auch Leute, die auch noch von dem Laktat auch noch so nicht schlafen können und dann wirklich auch kein Auge zubekommen. Ja. Aber ich habe auch teilweise schon richtigen Müll gegessen vor Jahren im Zehnkampf, weil ich dachte, Hauptsache Essen. Weil das ist das, was man als Kind und in der Jugend meistens vergisst. Die 2 Tage, da ist man so aufgeregt die ganze Zeit. Und dann merkt man einfach 2 Stunden, 3 Stunden zu spät, dass man nichts gegessen hat. Und dann, das muss, also da wird jeder Zehnkämpfer oder jede Siebenkämpferin wird mal die Erfahrung gemacht haben, dass es jetzt gerade nicht gut war. Also die Erfahrung muss jeder bei uns machen. Ja, und
Was
so
ich mir auch.
während der Belastung, ich habe ja auch ein bisschen Rennrad angefangen während Corona und hatte davon auch gar keine Ahnung, bin da mit ein paar Biathleten ein bisschen mitgenommen worden, habe direkt irgendwie eine Woche, nachdem ich das erste Mal gemacht habe, eine 80-Kilometer-Tour mit denen gemacht und für mich ist es ja Horror so lang und da hatte ich auch null Gel, nichts dabei und hatte zum ersten Mal auch das Erlebnis gemacht, wie es ist, wenn man währenddessen nichts isst oder kein Gel dabei hat oder so.
Oh, ich glaube, Biathleten sind auch unangenehm fit am Rad.
Ja, muss ich, also auf jeden Fall fitter als ich.
Was ich mir so schwer vorstelle, ich meine, ich kenne es jetzt nur vom, also ich fahre ja hauptsächlich Rad und ja, da kann man schon in alles in sich reinfahren, so viel wie irgendwie geht, kriegt man schon irgendwie dann geregelt und man fühlt sich halt mal vielleicht ein bisschen voller, aber dann ist dann eine Stunde auch wieder weg. Aber du musst dich ja immer irgendwie frisch und spritzig fühlen, so im Zehnkampf. Also jetzt, wenn ich mir da irgendwie 120 Gramm in einer Stunde reinfahre, kann ich mir nicht vorstellen, danach irgendwie so einen Sprint zu machen. Das ist ja auch so eine Herausforderung, was die Ernährung betrifft, dass du dich ja immer irgendwie spritzig und leicht fühlen musst und nicht vollgefressen sein kannst, oder?
Ja, das stimmt, aber ab dem 2. Tag fühlt man sich sowieso die ganze Zeit scheiße. Also das ist halt nicht mal, das ist halt, das kommt halt dazu. Also dir tut so viel weh und der Körper, der leidet so hart, dass dann so, das ist dann schon so ein bisschen im Hintergrund, muss man sagen. Gerade am ersten Tag stimmt das schon. Also man kennt es ja auch manchmal irgendwie, wenn man irgendwie ein Espresso trinkt oder so, dass man danach dann beim Laufen so einen richtig schlechten Geschmack hat. Und das hat man dann, manchmal hatte ich dann auch schon natürlich mit irgendwelchen Getränken oder so, wo man dann plötzlich so im Wettkampf irgendwie noch mit Kombi mit einem anderen, was man isst, dass man so währenddessen merkt, boah, das war jetzt gerade nicht gut, aber gerade am 2. Tag ist es dann wirklich eigentlich relativ egal, wie es währenddessen ist. Und bei uns ist es ja schon auch so, wir haben ja nicht lange Belastungen. Man sollte sich natürlich davor gut fühlen und auch währenddessen, also gerade in der Aktion, so ein Weitsprung dauert ja 7 Sekunden, da ist es eigentlich relativ ausgeblendet alles.
Macht ihr eigentlich nur so wenige Wettkämpfe, weil es so wenig Angebot gibt für euch? Oder weil das auch einfach physisch nicht drin ist, irgendwie 4 bis 15 Kämpfe im Jahr zu machen?
Ja, und das ist der Grund. Also gerade in Amerika in der Jugend machen die deutlich mehr, einfach irgendwie, weil die dann von der Highschool und dann auch vom College auch machen müssen. Und da haben die auch richtig viele Verletzungen. Also es ist einfach nicht gesund. So, man kann halt einfach nicht so oft peaken für 2 Tage. Und das dann in einem Jahr zu streuen, ist sehr, sehr schwer. Deswegen machen wir es. Manchen liegt es, die haben auch nicht so eine hohe Verletzungsfähigkeit, aber nach einem Zehnkampf ist man schon, also eine Woche machen wir immer komplett frei. Man fühlt sich schon auch noch 2, 3 Wochen richtig schlecht. Also
Krass.
der
Also nach einem
früheste,
Wettkampf.
ja, nach einem Zehnkampf, also
Boah,
der
heftig.
früheste,
Wirklich?
ja, doch. Also jetzt nicht schlecht, schlecht, aber wenn man wieder ins Training startet, merkt man, wie es halt überall fehlt. Man denkt also, man könnte wieder. Also es kommt immer drauf an, wenn man eine Quali nicht geschafft hat, beispielsweise für irgendwas, da hat man manchmal einfach die Arschkarte gezogen, dass man 2 Wochen später nochmal einen Zehnkampf machen muss, um es nochmal zu versuchen, sich zu qualifizieren. Und das geht meistens schief. 2 Wochen ist deutlich, deutlich zu eng. Also ich habe schon 3 Wochen gemacht, aber da war dann auch schon 400 Meter nicht so stark, 1500 Meter nicht so stark. Und ja, also 3 Wochen ist wirklich für mich das Mindeste, was zwischen 2 Zehnkämpfen liegen muss.
Kannst du ungefähr festmachen, um wie viel das es dann da fehlt? Zum einen vielleicht an Gesamtpunkten, aber ich glaube, damit können viele nicht so viel anfangen, sondern eher vielleicht so in so 2 bis 3 Vergleichszeiten und Weiten, dass man ungefähr abschätzen kann, weil auch so dieses Thema Peaken, auch wenn ich eben, wenn ich bei jemandem wie dir auf Instagram lese, ja, okay, die Form kommt langsam, denke ich mir so, aber also ist es so schwer, da zu peaken, um wie viel fehlt es da denn dann noch?
Also beispielsweise letztes Jahr, nee, was letztes Jahr? Also ich habe einmal 3 Wochen direkt hintereinander einen Zehnkampf gemacht und war sprintausdauermäßig, also 400 Meter auf einem richtig guten Niveau und bin bei dem ersten Wettkampf eine 48,3 gelaufen über 400 und dann 3 Wochen später, wo die Form ist ja gleich, bin ich dann eine 49,7 oder so gelaufen und das ist schon richtig, richtig viel. Und 49,6 und so. Und ich habe die Welt nicht mehr verstanden, warum das jetzt so schlecht ist. Und ich bin halt mordsmäßig eingegangen. Und gleich angegangen und habe mich auch davor eigentlich okay gefühlt.
Krass, weil das, also viele Ausdauersportler würden das ja quasi belächeln und sagen, ja komm, also 3 Wochen später nochmal hier so 400 Meter laufen, kein Problem.
Ja, aber die, also ich könnte halt in ganz andere Bereiche gehen, so bei so kurzen Sachen. Können sich halt so wegschießen im Vergleich zu uns, das ist krass.
Das finde ich auch wirklich, das finde ich krass interessant. Das hätte ich wirklich nicht erwartet, ja. dass das so schwer ist, in so einer kurzen Zeit dann quasi 2 Wettkämpfe zu machen.
Ja, und wir fragen uns das teilweise auch selbst so, weil im Training, man trainiert ja saumäßig viel. Und wir machen ja schon viele Sprünge oder so. Und dann macht man manchmal 3 Weitsprünge. Man denkt sich ja 3-mal anlaufen und abspringen. Was ist so schwer daran? Aber es ist wirklich dieses so oft am Tag, also wirklich, wenn du hochspringst, sagen wir mal, du da machst du 15 Sprünge und du versuchst bei jedem Sprung maximal zu geben. Und diese extra Prozent, die du sonst im Training nie hast eigentlich, die ziehen dir die 2 Tage alles raus. Und das ist, glaube ich, wirklich diese Summe, auch mental. Also es gibt auch Wettkämpfe danach, wo da kannst du 2 Wochen auch mental gar nichts machen. Da bist du so durch.
Ja, das glaube ich sofort auch so neuronal, auch so halt immer wieder voll alles ansteuern zu müssen. So, das haben wir ja auch nicht so. Bei uns halt Start und ja, es geht zügig los, aber das hat nichts mit dem Sprint zu tun, was wir da am Anfang machen. Und dann ist es alles eigentlich noch relativ entspannt so vom Tempo. Du bist halt jetzt nie überhaupt der Schwelle oder so oder wenn dann nur ganz kurz. Und die Sache halt auch so, was ich mir jetzt gerade auch so denke, wenn ich mich jetzt so in dich da reinversetze, bei uns halt so, man ist halt schon natürlich aufgeregt, klar, wie ihr auch, aber du bist halt aufgeregt, das baut sich dann so ein bisschen auf und dann ist der Startschuss und dann, weißt du ja auch so, im Rennen selber, wenn du jetzt rennst, bist du ja nicht mehr aufgeregt. Also da ist ja einfach so ein, im besten Fall halt ein Flow-Gefühl, aber bei uns hast du halt einmal diesen Aufbau mit dieser Aufregung und bei euch ist ja wahrscheinlich nicht nur 10-mal, sondern wahrscheinlich, ich weiß nicht genau, 20, 25-mal, weil du ja auch pro Disziplin dann 3 Versuche hast, wo dann immer wieder so einen kleinen so eine kleine Nervosität wahrscheinlich kommt.
Und an das habe ich ja noch gar nicht gedacht, das wird mich irre machen.
Ist echt so, ne? Ist echt so.
Das. Ich hatte bei einer U23-Europameisterschaft, wo ich auf Medaillenkurs war, habe ich beim Diskuswurf, also 7. Disziplin, habe ich von 3 Versuchen 2 ins Netz geworfen. Und dann bist du halt wirklich, du hast halt so oft die Möglichkeit, alles gegen die Wand zu fahren. Und es kann halt so viel schief gehen. Du kannst halt auf Weltrekordkurs sein und bei 1500 geht nichts mehr schief. Das ist halt das ist halt der Vergleich. Da ist der Startschuss, da geht nichts mehr schief. Da läufst du deine Runden, fertig. Aber du kannst halt, bei Speer eigentlich auch nicht, aber du kannst halt beim Stabhochsprung, also noch bei der 8. Disziplin, kannst du halt noch, wenn du auf Weltrekordkurs bist, alles gegen die Wand fahren, theoretisch. Und das ist halt schon, das ist, glaube ich, auch das, was es halt nervlich so anstrengend macht.
Das wirklich, das würde mich, also wie Mika sagt, ich kenne das so von meinen Hobbywettkämpfen. Ich bin 1-2 Tage davor echt immer auch so ein bisschen mental angeschossen und habe dann so meine Macken. Und aber wenn der Startschuss los ist, dann ist rum. Aber das ja 2 Tage lang alle 1,5 oder jede Stunde zu haben, ey, ich würde eingehen. Ich hatte da richtig Angst davor. Hat man mental Angst vor so richtig tiefen Tälern im Wettkampf? Also hat man im Vorfeld Angst so, boah, ich hoffe, ich komme nicht vom Kopf her in die und die Situation, weil dann kann es irgendwie ganz scheiße werden, wenn man da mal was Schlechtes erlebt hat. Hat man da vor diesen Sachen Angst?
Ja, also es ist voll individuell natürlich. Es gibt ein paar, Athleten, also es ist so ein bisschen schwierig. Ich habe so mittlerweile rausgefunden, dass gerade wenn junge Athleten erfolgreich sind, dass so dieser junge Wahnsinn total hilft, wo man noch gar nicht so oft sowas erlebt hat und dann mehr so diesen Flow-Wettkampf von Disziplin zu Disziplin, dass es öfter passiert, wenn man jünger ist und wenn man dann ein paar Verletzungen hinter sich hat, auch ein paar schlechte Zehnkämpfe, dass dann schon viele ältere Athleten auch schon irgendwie so ein bisschen psychisch irgendwie Probleme kriegen im Zehnkampf. Und ich habe schon auch, also ich habe schon auch eine Wettkampf, nicht Wettkampfangst, aber ich habe da schon Angst davor, halt so eine Versagensangst, weil ich halt überall gut sein möchte. Und es ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass 10-mal alles klappt, ist halt niedrig. Das heißt, man geht halt davon aus, oder man rechnet eigentlich schon damit, irgendwann wird schon was kommen, was halt schwierig wird. Also man kann sich nicht auf eine Form verlassen. Es ist halt ein Risiko und irgendwann wird der Moment kommen, wo man nervlich stark sein muss, wo man bei der Einstiegshöhe im Stabhochsprung 2-mal gerissen hat und wenn man jetzt nicht drüber springt, dann hat man 0 Punkte und kann nach Hause fahren. Und solche Momente, die gibt es einfach öfter und vor denen hat man schon Angst, ja.
Ist diese Versagensangst auch dann oft durch Social Media mitbefeuert, weil ja jeder dann sieht, dass es vielleicht mal nichts wurde und man ja immer, du bist jemand, du machst sehr viel auf Social Media und bist sehr aktiv und ist das aber was einem für einen Wettkampf dann für solche Situationen noch mehr Druck mitgibt, weil du weißt, okay, das verfolgen da auch noch mehr Leute und man will vor denen auch nicht versagen?
Bei mir nicht. Bei mir ist es, dass ich schon mein größter Kritiker bin immer. Also so den meisten Druck. Ich habe jetzt auch nicht bei einer WM oder EM oder so, wo irgendwie auch mehr Leute zuschauen oder irgendwie in Anführungszeichen das Land so ein bisschen draufschaut oder die Medien, gerade bei unserer WM, die Leichtathletik ist ja gerade so ein bisschen im Fokus, weil es nicht so viele Medaillen gibt. Das heißt, da ist man schon auch immer relativ schnell in der Kritik, aber da denke ich eigentlich nicht viel dran. Also da bin ich schon, da habe ich schon bei jedem Wettkampf, egal auch wenn er kleiner ist, habe ich genau den gleichen Druck vor mir selbst eigentlich.
Was macht ihr eigentlich, wenn ihr da immer wieder aus dem Stadion rausgeht, dann irgendwie in die Katakomben seid und dann wieder kommt? Da dazwischen, ihr habt ja, glaube ich, irgendwie so einen Raum, wo jeder auch irgendwie so eine kleine Pritsche oder eine Matratze oder eine Isomatte am Boden hat. Was macht ihr da?
Kommt drauf an, wie viel Zeit man dazwischen hat. Aber genau, es gibt bessere und schlechtere Räume bei Wettkämpfen, wo man einfach entspannen kann. Da haben wir meistens so einen eigenen Bereich vom Zehnkampf und vom Siebenkampf. Und dann im besten Fall, genau, gibt es eine Matratze, hat jeder so ein bisschen seinen eigenen Bereich. Da macht man Physio, da sind immer die Physios mit dabei. Man ist eigentlich da konstant die 2 Tage so in Behandlung nach den Disziplinen. Man schläft, man versucht zu schlafen in der Mittagspause. Also die ist ja manchmal 3, 4, 5 Stunden lang. Da versucht man auch zu schlafen. Ich versuche mich auch abzulenken. Also manchmal gucke ich auch mal eine Stumpfserie und suche mir extra was raus, wo ich so ein bisschen mich drauf freue, so dazwischen und lenke mich dann so ein bisschen ab. Ja. Versuch nicht zu viel auf Instagram zu daddeln zwischendurch, weil das ist natürlich auch ein Risiko, da so ein bisschen reinzusehen, wie ist gerade so die Stimmung, was sehen gerade die Leute, aber mache ich eigentlich wenig.
Redet ihr da auch untereinander, also jetzt mit deinen Konkurrenten? Oder ist da jeder so für sich oder bilden sich auch dann Grüppchen? Wie kann man sich das vorstellen?
So, jetzt innen im Wettkampf redet man schon viel miteinander, wenn man zum Beispiel Diskus wirft und dann wartet. Manchmal ist es ja wirklich so, wenn es nicht 2 Teilnehmer, es wird meistens so gesplittet, da gibt es eine A- und eine B-Gruppe, aber manchmal gibt es auch große Felder, das heißt, man ist so 20. und dann dauert es auch lang, bis man wieder wirft. Das heißt, man bereitet sich dann so, wenn noch 5 Leute vor dir sind, drauf vor und die restliche Zeit sitzt da eigentlich rum und da quatscht man schon miteinander und da ist eigentlich auch immer die Stimmung sehr, sehr locker. Also jeder versucht sich da auch selbst so gute Stimmung zu machen und das ist eigentlich ganz cool so im Feld und man unterstützt sich dann auch gegenseitig. Jetzt gerade so in den Katakomben selber, da ist es eher so ein bisschen Ruhe. Da ist jeder so auf seinem Platz. Meistens ist es auch immer so ein langer Raum, wo dann so alle nebeneinander sind. Das heißt, du hast dann deine 2, wenn das jetzt für Deutschland ist, ein Wettkampf bei einer EM oder WM, hast du deine 2 Teamkameraden neben dir. Da quatscht man schon mal, aber da ist es eher so ein bisschen mehr Ruhe.
Ich bin noch dabei, die Netflix-Serie Sprint geguckt, wo ich die erste Staffel echt kacke fand, die zweite aber jetzt irgendwie ganz gut. Und da finden ja relativ viele auch so Mindgames und sowas statt und die können sich ja nicht, die sind sich ja nicht alle ganz grün. Ist das bei euch auch ein Thema?
Es ist voll spannend, weil diese Mindgames ist halt genau das. Jeder von den Teilnehmern hat diesen Moment oder hat einen Moment in den 2 Tagen, an dem es dem richtig dreckig geht. Und diese Mindgames, die funktionieren bei 100 Meter ziemlich gut. Da machst du das bis zum Start, da bist du hier noch am Gucken und da noch einen dummen Spruch geben und dann machst du das Rennen und es rum. Und bei uns geht es nicht. Bei uns, du bist da 2 Tage auf dem Platz und, also haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, das ist so anstrengend, einfach da zu sein mental, da wäre es so anstrengend, 2 Tage da eine Rolle zu spielen. Das schaffst du nicht. Also da dann nochmal so zu tun, als vielleicht sagt mal einer schon vor 1500, er hat irgendwie Krämpfe oder so, das kommt bestimmt vor. Und vor 1500, da spricht man sich auch immer ab, was die anderen für eine Pace laufen. So, das kommt natürlich vor. Jeder fragt sich so nach der Pace und sagt, ja, ich laufe mit dir und laufe mit dir. Am Ende läuft keiner mit denen, wo man abgesprochen hat. Das kommt schon vor. Aber ansonsten ist es eher so, dass wir, das ist ja schon auch so ein bisschen medial so bekannt, dass wir eine Zehnkampffamilie sind. Und das ist einfach so. Das ist einfach so ein bisschen so eine Leidensgemeinschaft. Jeder hat diese 2 Tage, ist am Struggeln und versucht da sein bestes Ergebnis zu machen. Und dann ist einer im Diskus ultra schlecht, der ist aber dafür in einer anderen Disziplin so viel besser als man selbst. Das heißt, es bringt gar nichts, in jeder Disziplin so versuchen zu müssen, der Beste zu sein und irgendwie was vorgeben zu müssen, sondern jeder hilft sich eigentlich gegenseitig. Und wenn man einen schlechten Moment hat, dann versucht man dem anderen auch irgendwie zu helfen. Das ist bei uns eigentlich schon immer so gewesen und die Gemeinschaft so und so das Verhältnis zwischen den Zehnkämpfern ist eigentlich immer gut.
Also sehr gut für harmoniebedürftige Menschen.
Ja, es gibt so ein paar Ausnahmen, wenn man mal irgendwie 2 Jahre gesperrt war und dann, wenn jemand mal 2 Jahre gesperrt war und dann zurückkommt und plötzlich eine riesen Punktzahl macht, dann sitzt er meistens ein bisschen alleine da, die 2 Tage, aber ansonsten, die anderen kommen schon ganz gut klar miteinander.
Jetzt hatte ich gerade ein Thema, ja genau, weil du sagst, Zehnkampffamilie, gibt es so ein paar bekannte große Trainingsgruppen, also im Triathlon ist es auch so, es gibt so da die Trainings, vor allem auf der Kurzdistanz gibt es so 2, 3 Trainingsgruppen, die so quer durch Europa sind, wo die schon mal irgendwie so die meisten der Athleten irgendwie abdecken, wo die alle irgendwie sind. Gibt es sowas im Zehnkampf auch, dass so ganz viele miteinander trainieren?
Eher weniger. Es gibt eine Trainingsgruppe, die ziemlich groß war, die Esten, die senden quasi seit schon Jahren ihre...
Die sind ziemlich gut, ne?
Genau, die sind sehr gut und die schicken schon den Nachwuchs oder dann quasi, wenn die 18, 19, 20 werden, viele immer in die USA und dann trainieren die da am College. Ich weiß gerade nicht, welches College, aber die sind dann meistens in einer Trainingsgruppe und da haben schon einige sehr, sehr gute Amerikaner mit Esten in einer Trainingsgruppe trainiert. Aber ansonsten, internationale Trainingsgruppen ist bei uns noch relativ in den Kinderschuhen, ja. Wir haben es jetzt, mein Trainer war bis jetzt Bundestrainer und ab quasi gestern ist er kein Bundestrainer mehr und ich trainiere jetzt bald in einer internationalen Trainingsgruppe. Also bei mir ist es jetzt zum ersten Mal so, dass jetzt ein Schweizer und ein Italiener bei mir in die Trainingsgruppe kommen. Und
Simon Ehammer.
Gaio. Ja, genau. Und das ist hier, es ist noch ziemlich so am Anfang, aber jeder hat halt so individuelle Bedürfnisse, dass es auch manchmal ein bisschen schwierig ist. Es gibt auch nicht so ultra viele Zehnkampftrainer. Ja, deswegen ist es ein bisschen schwierig, aber ich glaube, dass es in der Zukunft ein bisschen häufiger wird.
Holt man sich Spezialisten dazu, um in gewissen Disziplinen besser zu werden? So im Triathlon ist es manchmal so, wenn so Superstars irgendwo, der und der schwimmen vielleicht schlecht, dann holt sich der auf jeden Fall in die Trainingsgruppe jemanden dazu, der irgendwie so zweite Reihe, dritte Reihe Profi ist, aber extrem gut schwimmt, um irgendwie so eine Schwimmbitch zu haben, um im Schwimmen besser zu werden. Gibt es sowas im Zehnkampf auch?
Ja, gibt es bei uns auch. Man holt sich meistens nicht Athleten, sondern trainiert meistens manchmal ausgewählte Disziplinen bei einem Spezialcoach. Ich bin zum Beispiel während Covid, als dann keine Wettkämpfe waren, bin ich nach Leverkusen an Stützpunkt und habe da bei einem Speerwurftrainer trainiert und bei einem Stabhochsprungcoach und habe dann quasi den Rest für, wie lange war ich da, 3 Monate, 4 Monate, habe da den Rest relativ selbstständig trainiert. Mein Coach kam dann ab und an vorbei, auch nach Leverkusen, aber ich habe dann da bei den Spezialcoaches, da waren dann quasi die 2 Disziplinen Schwerpunkt und dann wollte ich da besser werden und bin dann absichtlich zu den 2 Coaches gegangen. Kommt schon vor. Es gibt aber auch 10-Kämpfer, die haben 7 Trainer und die trainieren dann irgendwie jede Disziplin bei einem anderen Coach. Es gibt da alle möglichen Konstellationen. Sollte halt jemand so ein bisschen so einen Plan über allem haben, weil das ist natürlich schwierig. So ein Individualcoach, der kann das nicht so richtig einschätzen und manchmal braucht man seine bestpersönlichste Technik in der Disziplin und nicht die allerbestmöglichste. Und das hat manchmal ein Individualtrainer nicht auf dem Schirm.
So, Mika musste sich verabschieden, jetzt sind wir zu zweit, Manu. In welcher Disziplin seid ihr am nähersten an den Spezialisten dran und in welcher am weitesten weg? Ich mache mal kurz einen Guess. Wir haben in unserer WhatsApp-Gruppe davor die These aufgestellt, im Weitsprung seid ihr am nähersten dran und im Stabhochsprung am weitesten weg.
Weitsprung stimmt aktuell, ja, mit Simon. Ansonsten könnte auch noch Hürde mit drin sein. Also der jetzt mal Trainingsgruppe kommt, Finlay, der wurde mal 5. bei der EM über die Hürden einzeln. Also Hürde ist auch noch relativ dicht dran. Generell die Sachen, die...
Hilf mir ganz kurz, Hürde, lauft ihr 200 Meter oder 100
110.
Meter? 110. 110, ja, okay.
Das heißt, alles eigentlich Schnellkräftige sind wir eher näher dran, in Anführungszeichen näher. Weitsprung ist es aktuell, aber Stabhoch ist nicht am weitesten weg. Es sind die Wurfdisziplinen, die am weitesten weg sind, Kugelstoß.
Wirklich?
Ja, ja. Also wenn man jetzt in Punkte umrechnen würde, es wäre interessant mittlerweile mit Mondo, aber ich glaube, dass, also wir sind...
Ja gut, den muss man vielleicht mal ausklammern.
Ja, also zum Beispiel der Kevin Maillet, der Weltrekordhalter, der hat, glaube ich, eine Stabhochsprung-Bestleistung von 5,70. Und das ist dann, damit kann man dann eigentlich auch schon relativ weit mal kommen in dem Finale bei einer WM. Oder das heißt nicht relativ weit, aber kann man mal mitspringen. Oder bei einer EM könnte man schon recht gut weit mitkommen. Aber bei einem Kugelstoßen oder so, da haben wir keine Chance. Sind wir ultra weit weg.
Weil es einfach auch an körperlicher Masse fehlt, ja. Und dadurch Kraft.
Ja, da sind wir halt am unähnlichsten zu den Profis einfach. Genau. Also da ist es so eine ganz andere Voraussetzung. Die haben so andere Kraftwerte und so eine andere Masse zur Beschleunigung. Das wird sich bei uns überhaupt nicht auszahlen in allen anderen Sachen.
Wenn du dir aus allen 10-Kampfdisziplinen eine Disziplin aussuchen müsstest, in der du, wir nehmen mal an, du bist in jeder Disziplin Weltspitze, in der Einzeldisziplin. Und in welche Disziplin wärst du dann gern Spezialist? Mal so aus allen Perspektiven. Das heißt, Swag, Lifestyle, Cash, alles so.
Alles. Ja, ist für mich ganz einfaches Stabhoch.
Mono Duplantis ist schon wirklich der Allergeiste, ne?
Ja.
Der Typ ist abgefahren.
Ja, Stabhochtraining macht Bock. Du kannst.
Wirklich?
Ja, du kannst. Wenn du jetzt Profi bist, dann musst du ja schnell sein. Das heißt, du trainierst Sprint. Du trainierst natürlich auch Kraft da dafür. Du machst Armkraft, weil die brauchst du. Du machst also Oberkörperkraft, du machst natürlich Beinkraft fürs Sprinten. Das heißt, da kannst du schon relativ ganz körperlich trainieren. Und dann ist natürlich auch das Stabhochspringen an sich macht natürlich auch mega Bock. Das macht halt voll Spaß. Und was noch dazu kommt, ist Wettkämpfe. Das heißt, wenn du irgendwie Profi bist und dann kannst du die ganze Saison über, machen ja auch dann meistens die Amis, kommen dann nach Europa, weil dann hier echt coole Meeting-Formate sind. Das heißt, du kannst da teilweise in der Stadt springen, da gibt es ja voll oft so irgendwie am Dom, irgendwie auf dem Platz, gibt es dann irgendwie Stabhochsprung-Wettkampf. Und das macht halt voll Bock. Da sind die Zuschauer nah dran, da ist meistens eine richtig gute Stimmung und das macht halt riesen Laune. Dann verdienst du auch noch jedes Wochenende eigentlich gut Cash. Für mich ist es ganz klar Stabhoch.
Weil eure Wettkämpfe, bis auf die großen Highlights, sind schon eher so, um es vielleicht zu veranschaulichen, so kleine Dorf-Leichtathletik-Anlagen, wo vielleicht ein paar hundert Leute zuschauen, oder?
Ja, also auch noch unsere deutsche Meisterschaft, wo wir jetzt gerade ein bisschen überlegen, das was zu verändern, aber die wurde jetzt die letzten Jahre so von der Spitze der Deutschen nicht so frequentiert besucht, weil sie auch ganz am Ende des Jahres war. Da sind schon wenig Zuschauer, ja. Also wenn es rein Mehrkampf ist, ist meistens nicht so viel los. Bei den Meetings sieht es ein bisschen anders aus. Also in Ratingen ist immer gut Stimmung. In Österreich, also mein Lieblingsmeeting in Götzes ist immer eine Bombenstimmung. Also da, also die größeren Meetings sind schon sehr, sehr gut besucht, aber die meisten Sachen so in Deutschland, bei einer Regio oder bei deutschen Meisterschaften oder Landesmeisterschaft ist kaum was los.
Jetzt gibt es ja irgendwie so diesen Grand Slam Track, dieses Format. Im Triathlon gibt es eine T100, das ist eine neue Rennserie. In allen möglichen Sportarten kommen also neue, sehr stark hochvermarktete Rennserien auf. Würdest du dir sowas für einen C-Kampf auch wünschen? Weil ihr seid ja nicht bei der Diamond League integriert, oder?
Ja, wir waren jetzt beim E-Staff. Es gibt manchmal so ein paar Meetings, wo was integriert wird. Beim E-Staff haben wir einen Dreikampf gemacht in Berlin. Das war ziemlich cool. Da ist es halt sehr, sehr schwer umsetzbar. Also wenn man so eine Serie gründet, was wahrscheinlich die meisten Zehnkämpfer cool finden würden, dann muss man halt irgendwie ein bisschen so die Wettbewerbschance so ein bisschen, ist halt sehr, sehr schwer gleich zu halten. Was bietet man an? Macht man einen 1500-Meter-Lauf am Ende? Macht man einen 400-Meter-Lauf? Was wirft man? Also das ist halt voll schwierig, halt irgendwie zu überlegen. Macht man ein paar Wettkämpfe, wo man unterschiedliche Disziplinen macht? Aber alle fänden es, glaube ich, cool. Und beim ISAF war da auch eine mega Stimmung. Klar, mit Leo auch in Berlin. Es war schon sehr, sehr cool. Und ja, Diamond League Meeting bin ich natürlich total neidisch. Also das will ich natürlich voll gern starten. Und auch die ganzen neuen Formate. Also wird jetzt ja gerade irgendwie, gibt ja zwei neue Formate. Ich weiß gerade gar nicht, wie es heißt. Es ist alles relativ neu. Also eine große, großes Format in den USA, was jetzt gegründet wird. Und aber auch nochmal so eine andere World Athletics, anderes Format. Aber da fällt halt der Wurfbereich voll oft raus. Und der Zehnkampf und der Siebenkampf finden da auch nicht statt. Das ist natürlich voll schade, ja.
Wenn wir 10 Jahre zurückschauen, würdest du sagen, du bist zufrieden mit der Entwicklung, was so die Vermarktung und Formate vom Zehnkampf betrifft von der letzten 10 Jahre? Und was würdest du für die nächsten 10 Jahre dir irgendwie wünschen? So aus reiner Athletenperspektive.
Schwierig. Also mit der Gründung von einer Weltrangliste bei uns, das ist schon ziemlich schlecht geworden für einen Zehnkampf. Oder ich finde es nicht gut, weil also bei uns wird, es ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber wir qualifizieren uns durch eine Punktzahl, die nicht unsere Zehnkampfpunktzahl ist. Das heißt, unsere Zehnkämpfe werden umgerechnet in so Scores und die sind abhängig von, wie hochkarätig ist der Wettkampf und wie viele Punkte macht man und wie viel da wird man bei dem Wettkampf. Das heißt, es gibt mehrere Faktoren und die spielen dann zusammen in eine Punktzahl, die kommen in eine Rangliste und mit der qualifiziert man sich für eine WM. Und durch diese Rangliste ist es einfach so, dass bei einer WM nicht die Top 20 der Welt starten. Ist einfach nicht so. Weil man einfach Glück und Pech mit Wettkämpfen haben kann. Und das tut dem Zehnkampf beispielsweise nicht gut. Dann tut dem Zehnkampf die letzten Jahre nicht gut, dass versucht wird, die ganze Zeit die Teilnehmerfelder zu reduzieren und zu reduzieren, dass man das halt schneller durchbekommt, weniger Läufe im Zehnkampf. Es ist halt so schwierig, muss man überlegen, im 100 Meter oder andere Disziplinen, da sind so die Top 50 der Welt bei einer WM am Start und bei uns sind es Top 20. Top 23 der Welt. Das heißt, da überhaupt zu starten, ist so viel schwerer geworden. Dann ist man, wenn man Pech hat, noch in einem starken Land, das heißt, Deutschland ist ja schon im Mehrkampf ein sehr starkes Land, oder Estland oder Amerika, da kann es sein, du bist irgendwie Nummer 7 der Welt und startest nicht, weil du halt Vierte des Landes bist. Und das ist halt so, dass diese Teilnehmerfelder sind nicht gut geworden. Es ist aber natürlich auch ein bisschen schwierig, was macht man, weil vermarktungstechnisch ist der Zehnkampf einfach eine schwierige Sportart. Das sind einfach 2 Tage, die halt unglaublich lang zu verfolgen sind. Und es wird halt zwanghaft irgendwie versucht, das alles ein bisschen kürzer zu machen, so ein bisschen nur noch die allerbesten, dass es halt irgendwie interessanter wird. Aber das tut halt dem Zehnkampf an sich nicht gut. Und ich würde mir wünschen, dass wir auch wieder ein bisschen mehr integriert werden in die Leichtathletik die nächsten Jahre an sich. So, ich habe keine Ahnung, wie erfolgreich jetzt in diesem Jahr die neuen Formate sein werden. Es entwickelt sich mehr und mehr, dass es größere Stars gibt bei uns wieder, auch gerade durch dieses Trash-Talken mit Noah Lyles und so gibt es jetzt ein paar mehr Stars und Mondo und also es wird schon größer und die, auch durch Sprint, zum Beispiel Netflix-Serie und so, kommt schon mehr Aufmerksamkeit, aber ich hab ein bisschen Schiss, dass es sehr, sehr nur noch auf die allerbesten und dann auch auf die erfolgreichsten Disziplinen sich dann fokussiert und dann so ein paar Disziplinen mehr und mehr und auch der Zehnkampf so ein bisschen am Rand so wegfällt.
Macht's das für euch auch schwerer, sich außerhalb des Sports zu vermarkten? Weil ihr könnt ja nicht von, also es gibt ja wahrscheinlich irgendwie, das Thema Preisgeld ist vermutlich überschaubar bei euch. Was bekommt man, wenn man so ein Top-Meeting gewinnt?
Das ist unterschiedlich, aber vielleicht mal so 20.000 bei den größten Meetings. So, eher dann aber bei den kleineren weniger. Und bei einer WM und so kriegt man vor, also es ist schon sehr überschaubar, ja.
Und es gibt eben ja nicht viel, wie du gesagt hast, irgendwie nicht viele Chancen auf Preisgeld, weil ihr so wenig Wettkämpfe macht. Macht's das, dass du sagst, okay, es konzentriert sich immer mehr auch auf andere Sportarten und die werden hochvermarktet und der Zehnkampf fällt da irgendwie so ein bisschen durchs Raster. Macht's das für euch noch schwerer, sich außerhalb des Sports irgendwie zu vermarkten und irgendwie zu finanzieren?
Macht's auf jeden Fall, weil wir halt genau, zum Beispiel, so ich laufe auch 1500 im Wettkampf, aber man würde halt jeden anderen Läufer zuerst halt für irgendwie was Läufertechnisches vermarkten, ist ja auch logisch. Das heißt, überall sind wir dann so ein bisschen so die Addition. Mir ist es trotzdem ab und an noch ein bisschen ein Rätsel, weil eigentlich der Respekt für einen Zehnkampf, auch gerade in Deutschland, ist immer noch hoch. Also wenn Leute...
Findet jeder krass.
Ja, genau. Jeder sagt, boah, krass, was ihr da alles macht und ihr müsst ja alles können. Das ist halt immer so, ist immer die gleiche Reaktion. Aber so, dass mal irgendwie das durch Sponsoring ist schon schwerer zu bekommen. So dass dieses, boah, finden wir so krass, sich irgendwie dann im Geld widerspiegelt oder so, das findet halt nicht statt. Und das heißt, der Respekt ist hoch, so viele können sich noch an Hingsen und so erinnern von damals und das ist schon noch irgendwie so ein Thema in der Gesellschaft und ich glaube auch, dass Leo gerade in dem Zehnkampf schon auch national sehr, sehr gut tut, aber ja, es ist nicht so einfach, jeder hat so ein bisschen dran und deswegen ist halt natürlich auch Social Media wird natürlich wichtiger und deswegen, ich mache das natürlich auch gern, weil ich natürlich auch visuell irgendwie gern Sachen mache und auch irgendwie Kamera gern dabei habe. Das heißt, so ist jeder so ein bisschen selbst in der Verantwortung, sich das so zu organisieren. Also man kann so rein Sport, rein Zehnkampf machen und sich um sonst nichts kümmern, das wird nicht mehr funktionieren. Das ist halt einfach die Welt. Aber ich glaube, das ist auch in den anderen Disziplinen so, dass gerade so Öffentlichkeit und Social Media und so natürlich wesentlich wichtiger geworden ist.
Jetzt hast du das Privileg, einen Kaderstatus zu haben und dadurch bei der Polizei, hilf mir.
Ja, Bundespolizei.
Zu sein. Wäre es ohne das irgendwie möglich, Profi-Zehnkampf zu machen?
Möglich wäre es, aber nur in den sehr erfolgreichen Jahren. Und dann gerade wenn die individuellen Sponsoren passen, dann ist es möglich, aber ultra schwer. Also gerade momentan in meiner Position für mich wäre es ohne die Bundespolizei nicht möglich. Und natürlich auch während so Zeiten wie Corona und so, also da wäre, es hat ja nichts stattgefunden, also da wäre so viel weggefallen und habe ich auch bei anderen Sportlern gesehen. Das heißt, ich bin relativ früh nach der Schule, war ich erst ein Jahr bei der Bundeswehr, habe was studiert, das hat nicht gepasst. Und dann bin ich relativ früh zur Bundespolizei und habe da die duale Karriere gemacht. Das heißt, da habe ich eine Ausbildung gemacht und bin quasi jetzt ausgebildeter Bundespolizist. Und gerade halt eben freigestellt für den Zehnkampf. Das heißt, ich verdiene wie ein normaler Bundespolizist.
Oder welche Verpflichtungen hast du so übers Jahr gesehen jetzt aktuell der Polizei gegenüber?
Also ich habe natürlich auch da öffentlichkeitswirksame Termine, dass ich da auch da sein muss, präsent sein muss. Auch dann ab und an halt so Werbung für die Bundespolizei machen muss. Es gibt ein paar Termine wie so Vereidigungen, Ehrungen, wo man eben hin muss. Aber ansonsten muss ich schon sagen, dass man da relativ wenig aktuell gerade sonst irgendwie was machen muss, sondern einfach schon den Rücken komplett freigehalten bekommt, um den Sport so gut wie möglich zu machen.
Weil die Leute, die bei der Bundeswehr sind, da sehe ich ja immer, dass die immer auf so einen Lehrgang müssen. Die sind immer in der Offseason, gehen die alle irgendwie zur Bundeswehr.
Genau, also bei uns ist es schon so, dass man angehalten wird und auch teilweise muss man das auch machen, dass man ein Praktikum macht. Das macht man meistens dann eben in der Offseason, dass man so ein bisschen noch die Ahnung hat. Die meisten, die arbeiten natürlich nach dem Karriereende dann als Polizist. Wenn man dann irgendwie, sagen wir mal, im Fall von irgendwelchen Bogenschützen, wenn man da 20 Jahre in der Förderung war, dass man da nicht ganz fachfremd anfängt dann im Job. Das findet schon statt, aber bei der Bundeswehr muss man dann öfter mal so einen Feldwebel-Anwärter-Lehrgang machen, um dann so ein bisschen vom Dienstgrad eben aufzusteigen. Da müssen die ab und an mal Lehrgänge machen, ja.
So, jetzt kommen wir langsam schon zu deiner Halbmarathonzeit, Manu. Wie kam es, also geht ja auch mal einfach so ein bisschen laufen, dass ihr mal irgendwie so eine Stunde joggen geht oder sowas? Also, macht ihr irgendwas Aerobes?
Nein. Also wir machen an unseren Off-Days oder an unseren Low-Intensity-Days machen wir öfter mal irgendwie so 45 Minuten Radeln, niedrige Intensität, aber ja, wenig. Das heißt, jeder macht so ein bisschen unterschiedlich. Ich bin, glaube ich, letztes Jahr nicht einmal länger als vielleicht mal 6 Kilometer oder so mal gelaufen. Das ist halt dann so meine Grundlage. Also auch das ist dann halt ein entspannter Dauerlauf. Es ist so gekommen, dass, also Marathon-Hype ja sowieso krass geworden, so die letzte Zeit. Und ich glaube, ich bin so ein bisschen geinfluenced worden über Instagram. Irgendwie haben viele einen Marathon in der Zeit gemacht. Der Berlin-Marathon war am selben Wochenende. Ich habe den hier in Ulm gemacht, den Halbmarathon. Das heißt, da haben sich, glaube ich, viele drauf vorbereitet und irgendwie ist es mir im Hinterkopf geblieben. Und ich hatte da Off-Season, habe dann die 2 Wochen davor dementsprechend auch gut gegessen, gut getrunken und wenig geschlafen. Und dann habe ich bei uns in Ulm hier die Absperrungen gesehen für den Marathon am Abend davor. Und da habe ich mir gedacht, ey, komm, ruf mal da an, das sind ja auch vom Verein da viele dabei, die das halt eben organisieren. Habe ich da kurz angerufen, habe ich kurz zu meinem Trainer davor eine WhatsApp geschrieben, so, ey, ich laufe einen Marathon morgen. Dann hat er gesagt, ey, wenn du Marathon läufst, dann trainierst du nicht mehr bei mir. Wenn du Marathon läufst,
hat er wirklich gesagt.
Jetzt nicht so ultra hart, aber er hat mir schon dringend abgeraten davon. Er hat gesagt, ey, mach das nicht. Das ist scheiße, sonst bist du raus. Und dann habe ich gesagt, komm, Halbmarathon. Und für mich, es war halt völlig Delulu einfach von mir. Für mich war so, ob ich jetzt einen Halbmarathon oder einen Marathon laufe, war für mich so, ja, wenn dann ganz. So diese 20 Kilometer waren so plus, minus, ist doch mir egal mäßig.
Ja, ist es genauso, wie ob du 200 oder 400 Meter läufst. Ist eigentlich, mein Gott, kommst schon rum, ne?
Und am nächsten Tag war ich schon heilfroh, als dann nach 20 Kilometer die Gabelung kam, wo dann die Marathonläufer abbiegen mussten, war ich schon heilfroh, dass ich in die andere Richtung laufen durfte, muss ich sagen. ja.
Wie schnell warst du?
Ach, ich war sau langsam. Ich bin, was bin ich gelaufen? 1,48 oder 1,46, ja, irgendwie so 1,46 so rum. Ja.
Aber für das, dass du ja wirklich nie länger als irgendwie dich 45 Minuten oder eine Stunde mal aerob am Stück bewegst, ist das ja gar nicht so schlecht.
Ich bin richtig schön angelaufen. Die ersten 10 Kilometer haben mir auch echt Spaß gemacht. Ich bin schön 4,30er Schnitt angelaufen und ja, es war super. Und ich bin, glaube ich, die letzten 8 Kilometer bin ich bestimmt 20 Mal stehen geblieben. Also meine Laufauswertung da von Koros, von der Uhr, ist so funny. Ich bin am Ende wirklich nur stehen geblieben. Meine Beine haben einfach nur gezittert und waren leer. Also ich war es halt, ich habe gut Gels genommen. Also ich war schon so, ich glaube, relativ professionell da unterwegs. War kurz davor, einen Laufrucksack anzuziehen. Der hat mir aber nicht ganz gepasst. Also ich habe es schon versucht, aber am Ende war es dann einfach halt kein Training. Aber mir hat es irgendwie, mich reizt schon, muss ich sagen. Also das werde ich nach dem Sport auf jeden Fall nochmal angehen, das Thema.
Dann sehen wir dich ja vielleicht mal in irgendeiner Marathon-Startlinie.
Ja, wer weiß. Also mir macht die Ausdauer ehrlicherweise auch echt Spaß. Also ich würde übers Jahr deutlich mehr Rennrad fahren. Das ist halt für uns schlecht. Halt lange Belastungen für die Muskelfasern. Ist halt kontraproduktiv. Aber gerade Rennrad fahren, so macht mir mega Bock. Und irgendwie habe ich so in mir drin so eine kleine Ausdauerliebe, wo ich ultra schlecht da drin bin und eigentlich nur ein schnellkräftiger Typ. Aber ich glaube, später werde ich sowas ein bisschen mehr machen, ja. Habe ich Spaß dran.
Ja, dann müssen wir uns auf jeden Fall mal um die Bewegung nach der Karriere keine Sorgen machen. Aber bis dahin wünschen wir dir erstmal, glaube ich, noch eine möglichst erfolgreiche, lange Karriere. Wie lange kann man 10 Kampf machen?
Unterschiedlich, aber so 30, 31, 32.
Ach, gar nicht länger.
Es gibt mal Ausnahmen, aber im Schnitt nicht, nein.
Boah, krass. Boah, das ist ja wirklich auch ein kurzes Fenster eigentlich dann.
Ja, einen Zyklus mache ich noch, dann bin ich raus.
Ja, dann sehen wir uns vielleicht in LA.
Ja, machen wir so.
Also du auf jeden Fall und ich, weiß ich nicht, vielleicht, hoffentlich.
Ja, klingt auch nach einem Plan.
Gut, danke für deine Zeit, Manu.
Danke, dass ich zu
Und
Gast sein durfte.
dann würde ich mal sagen, dein Instagram-Kanal ist Manuel Eitel klein zusammengeschrieben, ne?
Genau, ja.
Also alle mal reinfolgen, Manuel Eitel klein zusammen, gibt wirklich, muss ich sagen, immer sehr, sehr schöne Bilder.
Dankeschön.
Manu kann wirklich fotografieren und macht Bock, dich zu verfolgen auf jeden Fall.
Danke, das freut mich.
Gut, Manu, bis dann. Ciao, ciao.
Mach's gut, ciao, ciao.
Hey, vielen Dank für deine Zeit. Es ging jetzt sehr, sehr viel um Zehnkampf allgemein und weniger um dich persönlich, aber
Alles
ich glaube,
gut.
das war, ich glaube, das ist cool.
Ja, lass mich hier einmal Stopp drücken.
Yes.
Stopp. Ja, ich habe mal noch eine separate Spur aufgenommen, die kann ich dir
Ja,
dann.
perfekt. Ja, das ist perfekt. Cool. Ja, nee, finde
Ja.
ich wirklich, ich finde es einfach, also ich finde es immer sauspannend, so in neue Sportarten so reinzublicken, weil so im, mein Gott, so im Ausdauersport und Triathlon, da weiß man da irgendwie alles und das steckt man irgendwie tief drin, da ist alles so normal. Aber wie anders dann neue Sportarten funktionieren, so in sich, auch im Training und wie du sagst, so, ja, du kannst nicht mehr als 3 Max-Weitsprünge im Training machen, wo sich jeder Ausdauersport denkt, so, hä, 3 mal 10 Sekunden, also,
Ja.
what's the problem?
Ja, für mich ist auch halt bei euch, also ich habe jetzt auch in ein, zwei Folgen reingehört bei euch im Vorfeld. Ich fand schon auch sehr, sehr viele Sachen echt spannend, wo wir natürlich auch keine Ahnung haben. Und zum Beispiel war ich jetzt dieses Jahr dann auch einmal das erste Mal in St. Moritz und habe da so
Ja,
ein
habe ich
bisschen,
gesehen, ja.
genau das erste
Ist
Mal.
Höhe ein Thema für dich?
Nee, null.
Nee,
Also
okay.
bei uns eigentlich wenig.
Ja, ne.
Macht es eigentlich alles ein bisschen nur halt anstrengender und
Ja.
viel. Aber ich hatte irgendwie Bock und habe da auch ein bisschen mit Konstanze war gleichzeitig dann wie ich da und habe dann da mit der viel trainiert und viel gequatscht. Und es ist halt so krass, dass wir halt in der Leichtathletik einfach, wir machen einfach die gleiche Sportart und es ist einfach so, es ist halt so eine krass andere Welt, so auf was man Wert legt. Und ja, so hast du das gesehen, dass der Marc Tortel und kennst du den Läufer? Ja. Noch so ein französischer Läufer, die sind ja irgendwie auch einen Halbmarathon oder so gerannt.
Marathon sind die gelaufen, bitte.
Marathon. Naja, und da haben wir
Ja.
dieses Video gemacht, wo ich dachte, meine Fresse, ey, ich bin da halb krepiert am Ende.
Ja gut,
Und
der ist Läufer.
die laufen halt, ich denke mal halt 5 Kilometer, aber dass es für die so easy ist, da so einen Marathon
Ja,
durchzupeitschen.
ja. Aber das finde ich auch krass, aber die Mittelstreckler, die machen ja auch Umfänge. Das ist ja
Ja.
irre. Also, wenn ich angucke, was so 1500 Meter Läufer an, die laufen ja auch ihre 200 bis 230 Kilometer Wochen, also die schrubben ja auch einfach Umfänge ohne Ende.
Ja, das ist so krass. Und wir halt, am Ende laufen wir halt die gleiche Distanz wie die im Wettkampf. Das
Ja.
ist halt schon funny, irgendwie zu
Ja.
sehen. Ja, mittlerweile habe ich auch mein Ausdauertraining bei Kati Kranz, die 1500 Meter Läuferin, die macht mein 1500 Meter
Okay.
Plan, genau. Ja, ist schon spannend.
Aber wie viel Wochenstunden da? Habt ihr so ein Wochenstundenthema? Wie viel ist so trainiert?
Ist unterschiedlich. Wir trainieren meistens Montag, Mittwoch, Freitag zweimal. Also zweimal zweieinhalb, zweimal 3 Stunden
Okay.
und dann Dienstag, Donnerstag einmal 3 Stunden so circa. So die Länge.
Ist ja dann doch schon auch eine ganze Menge, ne?
Ja,
Also.
aber es war im Triathlon schon ein bisschen länger beschäftigt in der Woche, glaube ich.
Ja, aber also ist halt auch viel einfach ruhiger Umfang. Also, ich meine, so die Spitze, also unter 30 Stunden braucht man eigentlich, also gibt schon auch ein paar Ausnahmen, die aber so einen Ticken weniger trainieren, die irgendwo so zwischen so 25 bis 28 Wochenstunden aufs Jahr gesehen im Schnitt irgendwie haben. Aber es gibt auch viele, die weit über 30 Wochenstunden im Jahresschnitt haben. Und das ist schon das, was es irgendwie scheinbar angeblich gerade so braucht, um da irgendwie mitmischen zu können. Aber das ist halt auch viel einfach, also das Thema Radfahren ist einfach da das ganz große, ich sag mal in Anführungszeichen, Problem. Weil das Radfahren einfach so zeitintensiv ist. Also das frisst einfach so wahnsinnig viel Zeit. Das sehe ich jetzt bei mir so im absoluten Hobby-Radsport schon. Also ich bin schneller bei, weiß ich nicht, 13 bis 15 Wochenstunden, als ich irgendwie gucken kann.
Ja.
Einfach weil Radfahren einfach so viel Zeit frisst.
Ja.
Ja, also ich war dann, habe die Bundespolizei am Ende zu Ende gemacht bei den Wintersportlern, als ich verletzt war, und da bin ich halt eben, habe mich dann so die Biathleten das erste Mal aufs Rennrad gezogen. Und dann habe ich halt da auch gesehen, so dieses, da ein paar sind da so viel Rad gefahren, aber man muss auch sagen, ein paar waren da nicht ganz so die besten, und die sind eigentlich ganz gern Rad gefahren. Und die, die viel gelaufen sind, die waren dann schon meistens auch so ein bisschen stärker, generell so im Biathlon, weil die, hat man schon gesehen, dass die so ganz viel mehr Zeit bräuchten eigentlich dann mit einem Rad, dass sie gerade parallel im Laufen gemacht haben. Ja, das war spannend zu sehen. Naja.